Also von Anfang an dabei, bei der Seite diese Universität existiert. Und das bedeutet natürlich zunächst einmal, dass man also sehr widersprüchliche Erfahrungen gemacht hat, sich selbst auch sehr widersprüchlich in diesem Prozess bewegt hat und dass dieses eigentlich das Thema sein müsste, diese ganze Phase in den Widersprüchen zu begreifen, die damals existierten. Aber das Wichtigste war, dass das überhaupt möglich war, dass man überhaupt so eine Institution oder so eine Universität ins Leben rufen konnte und auch gestalten konnte, war, dass es so etwas gab wie eine Bewegung. Dass es nicht so etwas war wie da haben sich ein paar Leute was Gescheites ausgedacht und haben es dann als Plan umgesetzt und haben es gemacht und das war es dann. Nein, das genau nicht. Und diese Tatsache macht auch teilweise die Schwierigkeiten aus, in denen so eine Institution dann später gekommen ist. Ne? Als sozusagen diese Bewegung, ich sage jetzt mal, erlahmte, es gibt viele Gründe, warum sie dann nicht mehr so lebendig war, sage ich mal, auch nicht so verrückt in gewisser Weise. Ja? Aber in diesem Augenblick oder in dieser Zeit ist es natürlich so eine Institution erstarrt. Das ist was ganz Normales. Also man mag darüber traurig sein, ich war es und bin es eigentlich in gewisser Weise immer noch. Und man kann ja erkennen, also ich muss mal gleich hier, habe ich ein dickes Buch liegen, wer sich über diese ersten Jahre mal richtig gründlich informieren will und auch die unterschiedlichen Positionen kennenlernen will, die in diesen 70er Jahren existierten, dem empfehle ich ein dickes Buch. Das heißt Diskurs Bremer Beiträge zu Wissenschaft und Gesellschaft und der Titel 10 Jahre Universität, Untertitel Keine Festschrift. Dieser Untertitel ist mit das Wichtigste, dass man eben sich nicht darauf einigen konnte, zu sagen, das feiern wir jetzt und zwar aus den gleichen Gründen, sondern alle hatten unterschiedliche Gründe, dies zu feiern oder zu betrauern oder zu bedauern, je nachdem, wie man es will. Ich meine, das sind ja genug Menschen hier, die diese Phase mitgemacht haben. Helmut Zachau oder Kasia Baloschke damals in der Studentenvertretung maßgeblich in dieser Phase beteiligt. Ja, teilweise etwas später, früher, das ist jetzt egal. Ne, also da können wir vielleicht nachher auch in der Diskussion noch was hören. Und diese Tatsache, ich finde, ist für mich der Ausgangspunkt von Überlegungen über das, was man über die Geschichte der Universität sagen kann. Was man nicht sagen kann, das, was bei diesen Feierlichkeiten jetzt gesagt wurde, dass diese ersten 10 Jahre ein einziger Irrtum gewesen seien. Das ist eine Gemeinheit und das ist zweitens eine Beleidigung derer, die in diesen ersten Jahren hier gearbeitet haben, die hier studiert haben und die das Fundament gelegt haben für das, was dann kam. Also und wenn man mich fragt, ob ich da, warum mir das sozusagen nicht gleichgültig ist, muss ich wirklich sagen, ein Teil dieser Feierlichkeiten, wie sie hier begangen wurden und das, was dort ausgedrückt wurde beziehungsweise verschwiegen wurde, ist beleidigend. Und ich spreche vor allem also als jemand, der maßgeblich diese Lehrerausbildung hier mitbeteiligt hat. Also wenn ich mir beispielsweise überlege, dass da eine geschlossene Gesellschaft im Rathaus tagt und es sind Leute, also ich will da nicht von mir reden, dass ich nicht eingeladen war, ist ja nicht schlimm, aber es gibt Leute, die wirklich Wichtiges an dieser Universität geschaffen haben. Petra Mehlhofer sitzt da hinten, ja. Studiengang Primarstufe, da ist was passiert und was gemacht worden. Ich kann jetzt gar nicht alle erwähnen, die hier sind. Ja? Daraus wurde aufgebaut, darauf konnte man aufbauen. Das musste man auch kritisieren, hat man ja auch gemacht. Ja? Und das fand ich also, und ich höre jetzt auf, ja, den Beleidigten zu spielen. Aber es ist halt so. Ne? Ich meine, es ist ja auch Ausdruck gewesen, da bei dieser Feier noch ein Wort dazu, dass man einen Rektor, den man hier letztlich dann irgendwann mal rausgeekelt hat, Alexander Witkowski, nicht mal begrüßt wird. Ja, der war da, ist aus Frankfurt gekommen. Nur so, damit reicht es jetzt. Ja? So, jetzt aber muss ich sagen, ein Lichtblick in dieser ganzen Sache, aus meiner Sicht, entschuldigt, dass ich persönlich werde, sitzt neben mir. Also ich bin wahnsinnig froh, dass Heidi Schellhove dieses Amt der Konrektorin für die Lehre übernommen hat. Ich stelle mir das als einen wahnsinnig schwierigen Job jetzt vor, Oder man muss so frech sein, wie ich hoffe, dass sie ist, und sie ist, ich entschuldige, ich habe kein Recht, das zu beurteilen, aber das ist mein, es geht mir einfach so, ja. Wo vielleicht die Hoffnung besteht, dass das, was du da heute auch in der Taz da in diesem kleinen Interview da gesagt hast, dass es nämlich möglicherweise darum geht, das Projektstudium und das forschende Lernen wieder mit Leben zu füllen, es wieder zu erwecken, was ja indirekt heißt, dass es gestorben ist. Also darin, in dieser Hoffnung, steckt ja schon eine massive Kritik an dem, was passiert ist, sonst müsste man das ja nicht wieder zum Leben erwecken. Ja, also ich finde, dass und es ist ja klar, dass das überhaupt nur mit den Studierenden geht. Und nicht, indem man sie als Objekte der Verwaltung, wie Finney das gerade gesagt hat, weiterhin begreift, die ein Pensum nur zu absolvieren haben und die also so etwas Ähnliches sind, Bankiersmethode, wie Leute, die Investmentblasen in ihrem Gehirn produzieren, die dann irgendwann mal platzen. Ne? Bildung als Produktionsprozess, das läuft einfach so nicht. Es gibt einen heimlichen Lehrplan jeder Bildungsinstitution oder sagen wir mal Institutionen, die mit Bildung was zu tun haben will. Und dieser heimliche Lehrplan, der ist letztlich manchmal wichtiger als das, was in dem offiziellen Curriculum herumsteht. Ja, er wird gebildet im Wesentlichen an dieser Universität nicht durch Studienordnungen, sondern durch Prüfungsordnungen. Durch das, was, also Prüfungsordnungen sind oft Einrichtungen, die ein Studium sozusagen im Rückwärtsgang organisieren. Also die stehen am Anfang, man liest schlauerweise die am Anfang, weiß dann, was man machen muss und was man nicht machen muss und entsprechend verhält man sich und wird insofern im Grunde genommen, lernt man, dass man nur lernen muss, was man lernen muss. Also für diesen einen Zweck. Und man kann nur hoffen, dass mit Hilfe von einer, ich sage mal, Reanimierung des Projektstudiums und des forschenden Lernens es möglich wird, diesen Wahnsinnskreislauf zu durchbrechen. Und wie man das machen kann, dafür gibt es ja Beispiele. Also zunächst einmal zu dieser Durchplanerei, die ja schon kritisiert wurde, würde ich sagen, ich zitiere nochmal den bedeutenden Physiker aus Göttingen, der vor 200 Jahren zu Recht gesagt, ich fürchte, hat er gesagt, unsere allzu sorgfältige Erziehung liefert uns Zwergobst. Damit meinte er genau dies, dass man nämlich den Bildungsprozess anderer nicht so durchplanen kann, dass man genau weiß, was wann passiert und was dabei herauskommt. Und das gilt besonders natürlich auch für eine Universität, in der das Freiwerden der Menschen, das, was man auch als Emanzipation bezeichnet hat, eigentlich eines der wichtigsten Ziele und Aufgaben sein muss. Sonst brauchen wir das nicht. Sonst ist es tatsächlich so, dass man den Trend, den es gibt, nur weiter verschärfen muss, dass es zu so einer Art im schlechten Sinne Verfachschulung kommt. Ich wollte jetzt nichts gegen Fachschulen sagen, also nicht, dass das jetzt so ankommt. Ja? Aber sie haben ihren Stellenwert, eine Universität muss was anderes sein. Sie muss diese offenen Suchbewegungen zulassen, sonst brauchen wir sie nicht. Da gibt es billigere Möglichkeiten, Leute herzustellen. Ich sage noch ein Beispiel, wohin das führen kann, was wir, Gerhard Finney und ich, bei einer Veranstaltung, die den etwas großspurigen Titel hatte, Bildung und Freiheit, aber darum geht es ja schließlich auch, ne? Was wir da erlebt haben. Wir hatten war für Studienanfänger. Wir haben ja überhaupt die Meinung, dass man zwischen Grund... Nee, da sage ich gleich noch was dazu. Moment. Ah, okay. Also es war für alle offen, diese Veranstaltung, egal wie alt sie sind. Ja. Und da hatten wir über die Frage, was ist Aufklärung? Wir hatten zum Beispiel diesen berühmten Text von Kant gemeinsam lesen. Was ist Aufklärung? Und da sagten, das sind zwei Seiten, ne, mit dem tollen Satz, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Wir haben immer gesagt, auch ohne Drittmittel. Ja? Diesen kleinen Text haben uns Studierende gesagt, können Sie in einer Woche zum nächsten Mal nicht lesen. Ich dachte, erst eine Provokation. Nein, warum? Sie müssen sich Erstsemester auf 8 Klausuren vorbereiten. Ich habe gedacht, ich spinne. Und Leute, die sowas installiert haben an einer Universität, das ist nicht nur der Staat. Das sind die Kolleginnen und Kollegen selber, die so einen Quatsch machen. Und dagegen kann man eigentlich nur massiv, massiv protestieren. Wir konnten das verhindern, solange wir an dieser Universität waren, dass das passierte. Aber wir waren wenige Wochen weg, dann stand die Kommission, die das alles geplant hat. So, so viel dazu. Also, habe Mut. Ich sollte eigentlich, ich habe noch ein klein bisschen Zeit, ich sollte eigentlich auch noch was erzählen über Projekte, wie das so gegangen ist und so weiter. Vielleicht müssen wir es auch auf die Diskussion verschieben, aber da einige auch hier sitzen, die an solchen Projekten beteiligt waren, ist es ja vielleicht ganz gut, was zu erwähnen. Also es ging in jedem Fall in erster Linie um Bildung. Ein kurzes Beispiel. Armin Stolle sitzt hier, ja? Und die Tochter von Dietrich Baloschki, mit dem wir gleich zu Beginn versucht haben, an der Gesamtschule Ost so etwas wie Curriculumplanung zu machen, so wie sie damals eben gemacht werden musste und sollte. Dieses war für die Studierenden eine der ersten Erfahrungen in der Begegnung mit Schulpraxis und das Wichtigste daran war, das war kein Trockenkurs. Die Lehrer und Lehrerinnen, die da zusammensaßen, die wollten wirklich eine Schule machen und nicht nur üben. Nichts gegen üben. Aber dann daran teilzuhaben in gewisser Weise an so einem Projekt war für uns, die wir von der Uni kamen, unglaublich wichtig. Für mich in besonderer Weise, ich war lange Zeit vorher Volksschullehrer in Hessen und hatte irgendwie das Gefühl, man muss das machen. Man muss solche Bereiche der Praxis in Ernstsituationen mit ins Studium einbeziehen und nicht nur als Spielwiese. So, das war zum Beispiel ein so ein Projekt. Wir haben dann versucht, ja, als die schwierigste Phase der dogmatischen Auseinandersetzungen vorbei war, also in meiner Sicht war das so um 75, um 76 so der Fall, als sich unter den Studierenden so etwas wie eine Basisgruppenbewegung breit machte und entwickelte, das war meine Zeit. Also das gefiel mir. Ja, auf dieser Basisgruppen war es möglich, Initiativen zu starten, die in gewisser Weise auch aus der Uni rausgingen. Also die Universität, die wurde damals als Betonklotz auch begriffen. Also die war nicht zu verteidigen, sondern das war unsere Meinung, die kann man eigentlich nur mal verlassen. Aber das war immer noch der Bezugspunkt, der es ermöglichte, etwas anderes zu machen. Also man könnte, ich will nicht sagen, dass es die Kuh war, die man gemolken hat, aber es war die Bedingung von Möglichkeiten, die nicht unbedingt in der Universität selber lagen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, du weißt es, zum Beispiel, das gibt es heute noch, die AUKOP aufgebaut, Dorothea Brockmann dabei. Also wir haben, gut, das ging bis hin, dass man leerstehende Häuser halt besetzt hat. Letztlich dann mit dem Einvernehmen derer, denen die gehörten, weil die froh waren, dass mit denen was Gescheites passierte. Ne? Wer weiß, was sonst passiert wäre. Also das sind schon Grenzbereiche auch gewesen, in denen man sich bewegen kann. Aber die Studierenden, die beteiligt waren, für die waren das Möglichkeiten, sich in Ernstsituationen in der politischen und politischen Landschaft und der Bildungslandschaft dieses Bremen zu beteiligen, teilzuhaben. Das war das Entscheidende. Und nicht nur, es ging nicht nur um Spaß, aber auch. So, oder es gab, im gleichen Zusammenhang gab es so etwas wie die Entwicklung einer Pädagogikkooperative. Da muss man daran erinnern, dass diese Pädagogikkooperative es heute noch gibt. Heute nennen sich die Kooperative der Frenet-Pädagogen, 76 gegründet. Wir hatten damals Schwierigkeiten, dass also Lehrer, die Frenet-Pädagogik machen wollten, in der Schule nicht ankamen. Also dass sie sozusagen, man ihnen sagte, sie machen da eine kommunistische Pädagogik, nur weil der Gründer irgendwie mal Kommunist war. Ja? Und das ist längst vorbei. Inzwischen ist es etabliert, dass man schon wieder Sorgen hat, ob das noch das Richtige ist. Oder was in dem Zusammenhang auch hier entstand, ich kann ja nur von den Dingen reden, an denen ich beteiligt war. Es gab natürlich fantastische andere Projekte, also dieses sagenhafte Weserwasserprojekt, da wissen viele was davon, wo Naturwissenschaftler, Sozialwissenschaftler und auch Pädagogen zusammengearbeitet haben und endlich mal rausgekriegt haben, welche Stadtteile hier welches Wasser woher kriegen, ja? Als Beispiel nur, das wurde dann alles geändert. Und ein Projekt von das, von dem ich heute noch so am meisten träume, ist die Reisende Hochschule gewesen. Also ein Projekt, in dem genau 27 Studierende gesagt haben, verlasst die Betonklötze, geht raus, geht dahin, wo die Dinge passieren, die euch interessieren, und wie das im Einzelnen gelaufen ist, kann ich hier nicht erzählen. Aber die Nachfolgeprojekte gibt es heute noch. Das ist die Reisende Werkschule Scholen und inzwischen ein Riesenprojekt, auch ein Träger sozialer Familienarbeit in Bremen. Aber ob man das alles gut findet, aber vor allem die Leute, die da was gemacht haben, wenn man das verfolgt, dann kann man wirklich nicht sagen, dass diese Zeit, in der die hier studiert haben, ein Irrtum war. Wir müssen die fragen, die müssen das sagen. Nicht nur wir, die wir sozusagen immer in dem Verdacht stehen, etwas zu verteidigen, als Beleidigte, wie ich es am Anfang war und sagte, die dann immer auch in dem Verdacht stehen, nur zur Rechtfertigung ihrer eigenen Lebensgeschichte hier anzutreten. Das müssten dann schon die anderen sagen. Also, ich höre jetzt auf. Ja, mein, ach Gott, was habe ich alles nicht gesagt. Vielleicht... später. Aber eins muss ich noch sagen, und das gilt für diese Bildungsinstitution genauso wie für andere, also für die Universität etwa wie für Schulen. Das Grundlegende war, wir hatten in den Projekten, die gelungen sind, sind wir ausgegangen von den Potenzialen der Menschen, die hier sind, und nicht von ihren Defiziten. Das gilt für jede Bildungsarbeit. Neue Begriffe entstehen auf Basis der alten. Und nur auf der Basis dessen, was wir können schon, können wir Neues lernen. Das ist das Erste. Und das Zweite, da bleibe ich immer noch dabei, ist innerhalb solcher Prozesse Vertrauen statt Kontrolle. Übrigens erinnere ich daran, wie bei jeder Rede, die ich dazu halte, in unserem Grundgesetz steht ganz weit vorne, eine Zensur findet nicht statt.